Ja, besten Dank, Hamacher. Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. In der Tat, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein umfassendes Thema. Deswegen bitte ich bereits jetzt schon um Nachsicht, wenn ich nur einige mir besonders wichtig erscheinende Aspekte dann im Folgenden herausstellen werde. Ich möchte beginnen allerdings nicht mit dem Thema der Nachhaltigkeit im Engeren, sondern mit der Kurzvorstellung der Verbände, deren Vorsitz ich zurzeit habe. Es ist einmal der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, 1975 gegründet, eine Initiative von Bayern ausgehend, von baden-württembergischen Regionalinitiativen Hessen und Rheinland-Pfalz. Es gab bis dahin in Deutschland keinen Natur- und Umweltschutzverband, der mitgliederorientiert gearbeitet hat. Wir haben inzwischen fast 500.000 Mitglieder und Förderer und sind damit der größte Mitgliederverband im Bereich Natur- und Umweltschutz. Wir finanzieren uns überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden und sind föderativ organisiert und sind international in Netzwerk Friends of the Earth, einer englischen Initiative, die weltweit entsprechend in 86 Ländern vertreten ist, vor allem in Südafrika und im südlichen Amerika, sehr stark auch organisatorisch wirkt und partiell natürlich auch gerade in ihrer Arbeit von uns unterstützt wird. Der Bund Naturschutz in Bayern, er ist erheblich älter, er ist 1913 bereits gegründet worden, wird also in diesem Jahr, im nächsten Monat konkret 100 Jahre alt. Der Bund Naturschutz in Bayern ist zur gleichen Zeit gegründet worden wie der österreichische Bund Naturschutz. Ein Jahr zuvor ist der schweizerische Bund Naturschutz gegründet worden, der sich vor wenigen Jahren umbenannt hat in Pro Natura. Es war also eine Gründung von Naturschutzverbänden im Alpenraum. Hing natürlich auch damit zusammen, dass am Beginn des letzten Jahrhunderts verstärkt die Alpen als Erholungsraum in Anspruch genommen worden sind und damit auch entsprechende Schutzbemühungen um die und für die Landschaft der Alpen einsetzte. Die Gründung des Alpen-Nationalparks Berchtesgaden-Königssee, der ja dann erst in den 70er Jahren entstanden ist, geht zentral auch bereits auf erste Initiativen unseres Gründungsvorsitzenden Professor von Tupöff, ein Münchner Forstwissenschaftler, zurück, der bereits 1922 ein großes Naturschutzgebiet um den Königssee durchsetzen konnte und damit konnte zum Beispiel verhindert werden, entsprechende Erschließungsmaßnahmen, die alle geplant waren im Bereich des Königssees. Wir haben in Bayern allein fast 200.000 Mitglieder und sind gegliedert in Kreis- und in Ortsgruppen. Die Hauptarbeit des Verbandes, die vollzieht sich nicht auf der Ebene des Hauptamtes, sondern auf der Ebene des Ehrenamtes. Wir sind ein ehrenamtsstrukturierter und organisierter Verband. Wir haben knapp 7.000 ehrenamtlich Aktive, und zwar nicht nur mal kurzfristig, sondern Langfrist- und Langzeitaktive, die also regelmäßig sich engagieren. Und wir haben über 1 Million Arbeitsstunden allein im Jahr 2012 ehrenamtlich hier aufgebracht. Ein Großteil zum Beispiel der gesamten gutachterlichen Stellungnahmen, die vom Bund Naturschutz verfasst werden, die werden von ehrenamtlich Tätigen mitgeschrieben. Sie sehen an der folgenden Abbildung die Mitgliederentwicklung des Verbandes seit seiner Gründung, relativ konstant um die 20.000, dann beginnend durchaus ab dem Jahr 1970, dem Jahr des Europäischen Naturschutzjahres, der auch sich dokumentiert, dass es hier zu einem erheblichen Wechsel in der Verbandsführung gekommen ist. Hubert Weinzel hat 1969 den Vorsitz übernommen und mit ihm dann auch durchaus eine öffentlichkeitsorientierte Arbeit des Verbandes mit dem Aufbau von Kreisgruppen. Wir haben auch hier in Erlangen eine Kreisgruppe, die 1971 gegründet ist, beziehungsweise sich damals sogar selbst gegründet hat, um dann hinterher den Verband zu informieren, dass es in Erlangen eine Kreisgruppe gibt. Also von daher hat der Verband eine sehr vielfältige Geschichte, aber ich will jetzt nicht im Einzelnen über den Bund Naturschutz referieren. Alle diejenigen, die sich mit Naturschutzgeschichte befassen bzw. daran interessiert sind, möchte ich jetzt schon einladen. Wir werden am 9. September ein eigenes Seminar durchführen in Nürnberg, im Gewerbemuseumsplatz, im Presseclub oder beziehungsweise Raum des Presseclubs zur Geschichte des Bundes Naturschutz, vorgetragen von 3 Historikern, die wir beauftragt haben, für den Bund Naturschutz die Geschichte seit Beginn bis in die um die Jahrtausendwende aufzuarbeiten und zu dokumentieren und natürlich auch einer entsprechenden Bewertung und damit auch öffentlichen Diskussion zugänglich zu machen. Nun, meine Damen und Herren, das Thema heißt ja aber nicht Geschichte des Bundes Naturschutz oder unsere Leistungen, sondern heißt Definition. Nachhaltigkeit heißt, wie wir als verbandlicher Naturschutz mit dieser zentralen Herausforderung unserer gesamten Industriegesellschaft umgehen, wie wir versuchen, ihr gerecht zu werden. Die Nachhaltigkeitsdefinition jährt sich in diesem Jahr zum 300. Mal. Es war ein sächsischer Bergwerksdirektor, Hans Karl von Kallowitz, der in einer Stunde der Holznot sein großes Werk über die Waldkultur geschrieben hat und darin aus der Holznot heraus, die es damals im Erzgebirge gegeben hat, denn die Steinkohle war als Energieträger nicht bekannt, auch weitestgehend nicht die Braunkohle. Das heißt, Holz war der zentrale Energieträger und damit die Holzkohle zentrale Voraussetzung für die Gewinnung von Erzen und deshalb natürlich auch der Holzraubbau, gerade im Erzgebirge, als einem Zentrum der Erzgewinnung in Sachsen. Und dort hat er herausformuliert, dass letztlich man die Wälder so zu bewirtschaften hat, dass man von den Zinsen des Kapitals lebt und nicht vom Kapital selbst. Das heißt, man darf nur so viel Holz aus dem Wald herausholen, wie auch nachwächst. Das ist einfacher formuliert als getan, denn man hatte damals noch kaum mathematische Kenntnisse, um den Zuwachs der Bäume und erst recht den Zuwachs der Wälder zu erfassen. Man hat zu einem Hilfsmittel dann gegriffen, zu einem sogenannten Flächenfachwerk. Man hat die Wälder eingeteilt in entsprechende, einfach zu berechnende Einheiten und hat dann zugrunde gelegt, dass diese Einheiten erst nach einer bestimmten Zeit abzuernten sind. Man hat also die Wälder geordnet, Stichwort Forstordnungen, um dann die Wälder mehr oder weniger möglichst einheitlich zu bewirtschaften. Diese Definition der Nachhaltigkeit ist dann in der Folgezeit sehr vielfältig fortentwickelt worden, auch in der Forstwirtschaft selbst. Wir verstehen heute in der Forstwirtschaft unter Nachhaltigkeit nicht nur, dass die Wälder dauerhaft Holz liefern sollen, sondern dass alle Waldfunktionen von den Wäldern dauerhaft zu erfüllen sind. Das ist also die Grundforderung der heutigen forstlichen Nachhaltigkeit. Das heißt, auch die Erholungsfunktion, auch der Schutz der Biodiversität, auch der Schutz der Böden ist von den Wäldern dauerhaft zu erbringen. Die Definition der Nachhaltigkeit in unseren Wäldern hat von Kalowitz aber noch in einem anderen Zusammenhang gestellt. Er hat damals bereits gefordert, dass eben nicht nur der Raubbau an den Wäldern zu beenden ist, sondern er hat auch gefordert, dass Technologien zu entwickeln sind, welche wesentlich effizienter sind, um wesentlich weniger Holz einsetzen zu können. Das ist also eine zweite klare Forderung, Verringerung der Verbräuche als Voraussetzung, um dann tatsächlich einen nachwachsenden Rohstoff dauerhaft, das heißt nachhaltig, perpetuierlich, wie er formuliert hat, nutzen zu können. Dieser aus der Forstwirtschaft also stammende Begriff ist dann in den 80er Jahren, hat er Eingang gefunden in die internationale Natur- und Umweltschutzpolitik. Es war die sogenannte Brundtland-Kommission. Frau Brundtland war norwegische Ministerpräsidentin, die dieser Kommission vorstand, die nicht zuletzt auch auf Initiative von Willy Brandt ins Leben gerufen worden ist. Und in dieser Definition wurde nun die Nachhaltigkeit bereits als ein weltweites Entwicklungsprinzip definiert, nämlich dass eine Entwicklung nur dann nachhaltig ist, wenn sie nicht nur die heutigen Bedürfnisse erfüllt, sondern unter Rechnung trägt, sondern auch künftigen Generationen, sogenannte Generationen-Nachhaltigkeit. Das heißt, kommende Generationen müssen mindestens quasi die gleiche Nutzungsmöglichkeiten wie die heutige Generation haben. Und die Brundtland-Kommission hat aber auch definiert, dass die Nachhaltigkeit eben über die Grundlagen und Bedingungen der Ökologie hinausgeht, dass sie die Wirtschaft einbezieht, genauso auch wie die Gesellschaft. Also die sogenannte inter- und intragenerative Gerechtigkeitsfrage und Nachhaltigkeitsfrage. Dieser Bericht der Brundtland-Kommission wurde in der zweiten UNO-Umweltkonferenz 1992 in der Rio-Deklaration noch einmal präzisiert. Und in den Grundsätzen ausformuliert, nämlich dass alle Menschen das Recht auf ein gesundes und produktives Leben im Einklang mit der Natur haben, dass das Recht auf Entwicklung begrenzt ist durch Entwicklungs- und Umweltbedürfnisse künftiger Generationen, denn es muss diesen entsprechen, dass Umweltschutz ein zentraler Bestandteil nachhaltiger Entwicklung sein muss und dass die Weltgemeinschaft gefordert ist, nicht nachhaltige Produktionsformen und Verbrauchsstrukturen abzubauen und auch eine geeignete Bevölkerungspolitik zu fördern und dass in diesen Fragen nicht zuletzt der Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle zukommt. Deswegen dann als Ausfluss der Rio-Deklaration die Agenda 21, die Handlungsanleitung für das 21. Jahrhundert, die gerade im Bereich der kommunalen Agenda ja auch nicht zuletzt in Deutschland von vielen Kommunen aufgegriffen worden ist, mit großem Engagement, leider Gottes an vielen Orten wieder sanft eingeschlafen, weil nämlich nur sehr wenige der konkreten Vorschläge tatsächlich auch umgesetzt worden sind. Die kommunale Agenda war eine zentrale historische Chance, um weit über den Bereich der Natur- und Umweltschutzverbände hinaus Menschen für diese grundsätzlichen Fragestellungen zu interessieren. Sie ist vertan worden, weil sie allzu häufig von Kommunen als Konkurrenzveranstaltung zu den gewählten Mandatsträgern verstanden worden ist, weil es keine verbindlichen Strukturen gegeben hat und erst recht keine entsprechenden Verpflichtungen dann zur öffentlichen Debatte der Vorschläge, die im Rahmen der Agenda 21 Arbeitsgruppen erarbeitet worden sind. Aber nur ein Schlenker, wenn wir tatsächlich zu einer ökologischen, sozialen Energiewende kommen wollen, dann brauchen wir wieder entsprechende kommunale Agenda-Prozesse, auch unter Beteiligung der Wirtschaft und des Handels. Nun zurück zur Nachhaltigkeit. Es wurde dann ausgehend von Rio und von den Arbeitsergebnissen der Brundtland-Kommission das sogenannte Zieldreieck der Nachhaltigkeit mit Ökonomie, sozialen und ökologischen Fragen entwickelt. Und es wurde lange Zeit so getan, als müssten alle diese Ziele gleichrangig bewertet werden. Das hat dann in der Praxis dazu geführt, dass, wenn es der Ökonomie schlecht gegangen ist, die Ökologie und das Soziale zurückstehen musste. Deswegen ist hier ganz bewusst die Ökologie zur Basis wieder eines solchen Nachhaltigkeits-Zieldreieckes gemacht worden. Nun, die Grundanforderungen an die Nachhaltigkeit sind, dass die Funktionen der Umwelt für den Menschen dauerhaft gesichert werden, dass die Quelle letztendlich erneuerbare Ressourcen sein müssen und wir die nicht erneuerbaren Ressourcen Zug um Zug reduzieren müssen. Es ist eine wesentliche Bedingung, Stichwort die Aufnahmefähigkeit für Emissionen in der gesamten Umwelt. Und dass durch die Art und Weise unserer Produktion und des Konsums nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen vernichtet werden. Die natürlichen Lebensgrundlagen stehen also damit durchaus im Zentrum der Nachhaltigkeitsdebatte. Und das bedeutet, es geht hier um die Sicherung der belebten Umwelt und auch der unbelebten Umwelt, die allgemein ja auch den Boden hier mit einbezieht, genauso wie Luft und Wasser, auch wenn wir wissen, dass der Boden einer unserer belebtesten Lebensräume ist, aber wird er im Regelfall zur abiotischen Umweltressource dazugezählt. Aber Boden, Luft und Wasser hängen untrennbar miteinander zusammen und Bedingungen letztendlich damit auch die Tier- und Pflanzenwelt. Die Sicherung der Biodiversität ist damit eine erste zentrale Aufgabe der Nachhaltigkeit. Unter Biodiversität haben wir dabei hier im Sinne der Konvention zur biologischen Vielfalt, die gemeinsam mit der Klimakonvention 1992 auf dem zweiten Erdgipfel in Rio beschlossen worden ist, zu verstehen, einmal die Vielfalt der Arten, die Vielfalt innerhalb der Arten und die Vielfalt von Ökosystemen. Das heißt, eine Politik, die wir zum Beispiel zurzeit betreiben, dass die Vielfalt innerhalb der Arten durch Sortenverarmung massiv reduziert wird. Prozesse, wie wir sie erleben im Bereich der Patentierung von Arten, sind deshalb durchaus kritisch in Verbindung mit der Aufgabensicherung der Biodiversität zu sehen. Nun, vor welchen Herausforderungen stehen wir weltweit? Wir haben, obwohl wiederum die Weltgemeinschaft wiederholt beschlossen hat, den weltweiten Artenschwund zu stoppen, das sind Beschlüsse der entsprechenden Konferenzen zum Schutz der Biodiversität, meistens einstimmig um Mitternacht so verabschiedet. Wir stoppen den Verlust der Biodiversität spätestens bis zum Jahr 2010, war ein zentrales Konferenzergebnis Mitte 2005. Inzwischen hat man sich darauf geeinigt, wir stoppen den Verlust der Biodiversität bis zum Jahr 2020 nicht, sondern wir sind froh, wenn wir die Verlustrate halbieren. Das heißt, die Beschlüsse werden realistischer, aber damit nicht besser, denn es müsste natürlich tatsächlich das Bemühen der Weltgemeinschaft sein, den Verlust der Biodiversität weltweit zu stoppen. Wir haben vor allem dramatische Verlustraten bei allen primären und natürlichen Lebensräumen. Und hier sind schon längst nicht mehr nur die tropischen Regenwälder, und zwar vor allem gerade auch in Südostasien, wo wir die dramatischsten Rückgänge haben, nicht zuletzt durch den Anbau von Ölpalmen, die wiederum auch als Exportprodukte dann zu uns kommen, genutzt werden, sondern es sind auch die borealen Nadelwälder im größten Umfang inzwischen betroffen. Korallenriffe sind bedroht durch die Erwärmung der Weltmeere beziehungsweise auch durch direkte schädliche Eingriffe unmittelbar in ihrer Nähe. Dramatische Entwicklungen laufen hier zurzeit in Australien ab, dem Land der weltweiten und weltgrößten Kohleexporte. Wir haben aber eine Gefährdung der weltweiten Biodiversität durch den Prozess des laufenden Klimawandels und wir haben nicht mehr nur zu beklagen den Schwund natürlicher Lebensräume, sondern auch naturnahe Kulturlandschaften durch den Prozess der Intensivierung der Landnutzung, der überall weltweit stattfindet und der dazu führt, dass vor allem nährstoffarme Lebensräume immer seltener werden und die daran gebundenen Tier- und Pflanzenarten. Die Gründe sind also der Habitatverlust, die Nährstoffbelastung, die Übernutzung, der zunehmende Prozess der Verstädterung, der Abbau von Bodenschätzen und alles, was damit verbunden ist. Nur meine, die borealen Nadelwälder sind die Nadelwälder der nördlichen Erdhalbkugel. Also das sind überwiegend die Fichten- und Kiefernwälder Sibiriens in erster Linie, die nicht zuletzt durch japanische Holzkonzerne in einem unvorstellbaren Ausmaß abgenutzt werden, in Großkahlschlägen, um sich dann selbst überlassen zu werden und wo natürlich es auch so gut wie keinen Widerstand der Bevölkerung gibt, weil es sind nur wenige Indigene und die spielen keine Rolle, die Urbevölkerung. Sie haben keine Lobby und sie werden damit Opfer der weltweiten Holzindustrie. Die Situation für uns national, auch wir haben eine weltweite Verantwortung, nämlich für Lebensräume, die es besonders in unseren Regionen gibt und für die wir eine besondere Verantwortung haben. Dazu zählen die Alpen, die unter einem massiven Veränderungsprozess leiden. Wir haben Verantwortung weltweit für einen Lebensraum, was vielleicht für manche von Sie überraschend ist, weil er nämlich bei uns eben nicht so selten ist, nämlich für die Buchenwälder. Die Buchenwälder der Erde, die Rotbuchenwälder der Erde, die gibt es mit Zentrum der Verbreitung in Mitteleuropa. Deutschland hat daran einen Anteil von 25%. Das heißt, unsere Rotbuchenwälder gibt es weder in Eurasien noch auf dem afrikanischen Kontinent, australischen Kontinent, auf dem amerikanischen Kontinent. Wir haben also damit für die Rotbuchenwälder und die Vielzahl der entsprechenden Waldgesellschaften eine weltweite Verantwortung. Wir haben die Situation national, dass auch bei uns die Biodiversität auf den landgenutzten Lebensräumen immer deutlicher zurückgeht, dass die Zahl von unzerschnittenen Lebensräumen abnimmt und dass die Belastungen auch des weltweit besonders bedeutsamen Lebensraums, für den wir eine singuläre Verantwortung haben, nämlich das Wattenmeer, dass die Belastungen noch nicht abgenommen haben und für die Moore. Dazu im Einzelnen, Sie sehen hier eine Karte der besonders bedeutsamen grün dargestellten, aus naturschutzfachlicher Sicht bewerteten Lebensräume. Sie sehen hier vor allem den Anteil der Alpen, aber hier ist München, aber hier bereits die zentrale Bedeutung der Moore im Voralpenland, also nicht nur dieser direkte alpine Gürtel, sondern auch dieser Bereich der Moorlandschaften mit dem Stichwort Murnauer, Loisacher Moor. Sie sehen die Bedeutung unserer Mittelgebirgswälder an der ostbayerischen Grenze. Sie sehen hier die zentrale Bedeutung der Rhön und des Spessarts in Deutschland, Thüringer Wald, dann hier die große Bedeutung der Niedermoorkomplexe in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist das Land, und wenn Sie mal hier einen großen generellen Blick auf die Karte sehen, dann sehen Sie hier das Wattenmeer, ne, aber bereits die unmittelbaren angrenzenden Landökosysteme sind relativ von geringer Bedeutung für die Biodiversität. Das ist intensivste agrarische Nutzung im Gegensatz zu Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, die neuen Bundesländer bringen einen besonders hohen Anteil von naturnahen, ökologisch besonders wertvollen Landschaften in das vereinte Deutschland ein. Es gibt deshalb auch eine Diskussion, ob es nicht notwendig ist, dass diese Leistung der neuen Bundesländer auch ökonomisch honoriert wird über entsprechenden Finanztransfer. Denn diese Bundesländer sind ja gleichzeitig natürlich auch relativ ausgezeichnet durch geringe Steueraufkommen. Und es droht damit die Gefahr, dass gerade diese besonders einmaligen, großen, zusammenhängenden, ökologisch wertvollsten Ökosysteme der Intensivierung zum Opfer fallen. Die Situation der nördlichen Kalkalpen, bedrohlich durch die zunehmende Erschließung, durch vor allem auch die Erschließung für den Wintersport. Wir erleben hier ein massives Wettrüsten, sprich Schneekanonen. Noch vor 15 Jahren hat man gesagt, die Schneekanonen dürfen nur eingesetzt werden, punktuell. Heute werden sie eingesetzt als zentrale saisonverlängernde Maßnahmen mit der Ganzflächenbeschneiung und allem, was damit verbunden ist. Nun werden viele sagen, ja, so schlimm ist es nicht. Wir können nur jedem empfehlen, sich mal diese Pisten dann während der Vegetationszeit anzuschauen und vor allem die damit verbundenen Eingriffe in Form der Speicher, die unter anderem dann dazu führen, dass ganze Bäche im Winterhalbjahr trockengelegt werden, um die für die Beschneiung notwendigen Wassermengen herbeizubringen. Wir haben den Prozess, der nicht beendet ist, der Nutzung der Bergwälder, auch durch Erschließung. Und wir haben jetzt seit der Energiewende eine völlig neue Debatte, nämlich verstärkte Wasserkraftnutzung, auch der kleinsten noch frei fließenden Fließgewässer. Die Situation der Buchenwälder, hier also das Vorkommen der Bergbuchenwälder hier in den Karpaten, auf dem Balkan, Sie sehen auf dem Apennin bis nach Sizilien, dann der Flachlandbuchenwälder an der Küste in Südengland. Das ist also das zentrale Vorkommen unserer Rotbuchenwälder. Wir haben also hier im Herzen dieser Waldgesellschaften eine besondere Verantwortung, und die Situation unserer Buchenwälder dokumentiert sich so, dass zum Beispiel in Bayern wir bei einem angenommenen Waldanteil von 90% fast 2/3 Buchenwälder hätten. Das heißt, auch im Nürnberger Reichswald hätten wir Eichen, aber immer auch mit Buche, erst recht in anderen Waldgebieten, Stichwort Fränkische Schweiz und anderes. Wir haben den Waldanteil insgesamt auf 30% reduziert, von 90% auf 30%. Über die Zahl kann man natürlich auch diskutieren. Das hängt zusammen mit dem Einfluss der sogenannten Megaherbivoren. Je größer dieser Einfluss angenommen wird, umso geringer war schon unter natürlichen Verhältnissen der Waldanteil, aber er dürfte bei uns immer deutlich über 80% gelegen haben. Wir haben ihn reduziert auf 1/3. Wir haben noch einen Laubwaldanteil von 11%, und wir haben innerhalb des Laubwaldes noch einen Anteil der Buche von 4,3%. Also statt 75% wird heute unsere Landesfläche von 4,3% Buche bedeckt. Und was nun das besonders Dramatische ist, die Buchen, die älter als 140 Jahre alt sind, die haben nur einen Anteil von etwas mehr als 0,7%. Und 140 Jahre Alter ist für die Buche überhaupt nichts Besonderes. Sie wird ohne Schwierigkeiten 300 bis 400 Jahre alt. Das heißt, wir nutzen die Buche weit vor ihrem natürlichen Alter. Warum machen wir das? Weil je älter die Buchen werden, ab dem Alter 120, 130 Jahren, umso eher die Gefahr besteht, dass die Buche einen roten Farbstoff im Kern einlagert, der keineswegs zu irgendeiner physiologischen Veränderung des Holzes führt, aber zu einer Farbveränderung. Und gewünscht ist von der Möbelindustrie in erster Linie die weißkernige Buche. Das heißt, es sind ästhetische Kennzeichen. Die Waldbesitzer bekommen dann einen automatischen Abschlag bei der sogenannten Rotkernbuche von 30%. Das heißt, die alten Bäume bringen pro Kubikmeter Holz wesentlich weniger Ertrag als die etwas jüngeren Buchen. Und deshalb machen wir seit Jahren eine Kampagne für die sogenannte Rotkernbuche, weil die Möbel, die daraus hergestellt werden, auch wesentlich schöner sind in unseren Augen als die der gleichförmigen Weißkernbuche. Die Situation der Moore ist besonders dramatisch. Nur noch 5% unserer Moore sind überhaupt vorhanden. Die Moore sind also massiv reduziert in ihrer gesamten Fläche, sind massiv belastet durch vor allem Stickstoffeinträge aus der Luft, der wiederum zu 90% zum Beispiel in Bayern aus dem Kraftfahrzeugverkehr stammt. Sie sind auch nach wie vor teilweise wenigstens im Norden gefährdet durch den Abbau von Torf. Nach wie vor werden weltweit große Moore zerstört, auch durch die Torfnachfrage in Deutschland. Wir sind einer der größten Importeure für Torf aus Mooren zur Verschönerung unserer Hausgärten, zur Verschönerung unserer Gartenbeete, zur Verschönerung unserer Gräber in den Friedhöfen und vielem andere mehr. Wir machen als Verband seit vielen Jahren eine Kampagne Torf gehört ins Moor, aber wir sehen an der Wirkung, die Kampagne ist relativ in ihrer Wirkung sehr beschränkt. Obwohl es genügend Torfersatzstoffe gibt, ist das Problem noch nicht gelöst. Das Hauptproblem aber, mit dem der Naturschutz in Deutschland sich auseinandersetzen muss, ist die Tatsache, dass durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur immer mehr größere zusammenhängende Lebensräume, die hier dargestellt sind, über 100 Quadratmeter, keine Zerschneidung durch Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen, dass diese Zahl immer kleiner wird. Sie sehen, da gibt es noch in den Alpen entsprechende größere, aufgrund der Topografie zusammenhängende Lebensräume, dann im ostbayerischen Bereich, dann im Bereich unserer Mittelgebirge und dann in Westdeutschland schon so gut natürlich wie nichts mehr. Und dann wiederum die neuen Bundesländer, die kaum zerschnittene größere Lebensräume hatten, aber sie befinden sich in einem entsprechenden Aufholprozess, sodass also auch diese Abbildung im Bälde der Vergangenheit angehören wird, genau durch ein Zentrum dieser Gebiete. Hier wird die Autobahn A14 von Schwerin nach Magdeburg geplant und teilweise gebaut. Sie geht durch das dünnst besiedelte Gebiet Deutschlands, weniger als 20 Einwohner pro Quadratkilometer. Das gilt teilweise nach internationalen Maßstäben schon als menschenleer. Die größte Dichte von Lebensräumen, die Politik hat sich aber zum Ziel gesetzt, dieses Projekt mit allen Mitteln zu verhindern. Es dient natürlich in erster Linie dem internationalen Gütertransporten. Wir haben Defizit naturnahe Fließgewässer. Nur noch 10% unserer Flüsse befinden sich in einem naturnahen Zustand. Und so könnte ich jetzt diese Liste weiter verlängern. Was sind die Gründe? Es gibt natürlich viele Gründe. Ich möchte im Folgenden nur die drei Hauptgründe aus unserer Sicht und auch nach fachlicher Positionierung auflisten. Es ist einmal eine Agrarpolitik, die wir seit Jahrzehnten verfolgen, die auf die Karte setzt, intensiviere oder höre auf, also sprich wachse oder weiche, die seit Jahren jetzt auch die besonders flächenstarken Betriebe honoriert, ohne Bezug auf irgendwelche Produktionsqualitäten, ohne Bezug auf zu Arbeitskräften. Das heißt, ein landwirtschaftlicher Betrieb erhält zurzeit rund 300 Euro pro Hektar pro Jahr an sogenannter Direktzahlung. Völlig egal, was er anbaut, die einzige Voraussetzung, die er realisieren muss, ist, dass er mindestens alle zwei Jahre einmal das, was auf seiner Fläche wächst, er erntet bzw. abmäht. Das ist die Bedingung. Und daraus ergibt sich, dass wenn Sie ein großer Ackerbaubetrieb sind mit 1000 Hektar, Sie eine entsprechende Einnahme haben, 300.000 Euro. Und wenn Sie ein durchrationalisierter Ackerbaubetrieb in Ostdeutschland sind, dann schaffen Sie den Anbau heute mit Saisonarbeitskräften. Das heißt, Sie haben eine Subventionierung in der Arbeitskraft von 50.000 bis 80.000 Euro, also wesentlich mehr, als Sie der Arbeitskraft jemals zahlen müssen. Das bedeutet, es gibt ein Interesse, nicht Menschen in der Landwirtschaft zu beschäftigen, sondern abzubauen, möglichst intensiv zu wirtschaften auf großer Fläche, denn umso mehr kann ich die entsprechenden Menschen einsetzen. Ich war erst gestern in Niedersachsen bei einer Agrarveranstaltung, wo mir große Bauern berichtet haben, dass es ja neue Entwicklungen in der Traktortechnik gibt, wo inzwischen der führerlose Traktor eingesetzt wird. Es muss allerdings ein Mensch auf dem Feld noch sein, denn es ist ein Verbot, Landwirtschaft zu betreiben ohne Menschen. Also Maschinen einzusetzen ohne Menschen, gibt es noch arbeitsrechtliche oder sonstige Vorschriften. Ansonsten gibt es also neue Technologien, die also entsprechende Entwicklungen ermöglichen und die dann dazu führen, dass wir zum Beispiel in der ostdeutschen Landwirtschaft bezogen auf den Hektar Ackerbau nur noch ein Drittel der Arbeitsplätze der Arbeitskräfte haben wie in Westdeutschland. Nachdem die Arbeitskraft das teuerste ist, ist klar, es gibt einen permanenten Rationalisierungsprozess zulasten der Menschen auf der Fläche. Bitte? Also diese Förderung, die gibt es jetzt seit 2005, 2006. Davor war sie eine Förderung bezogen auf die Produktionsmenge. Das heißt, immer bezogen auf das jeweilige Produkt. Es ist jetzt umgestellt worden auf die Fläche. Es gibt einen einzigen Systemvorteil, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Grünland, also Wiesen und Weiden und Acker. Das ist gleichgestellt. Es war früher nicht so. Das Grünland hatte überhaupt keine Förderung erfahren. Deswegen war der Ackerbau immer das Begünstigte. Deswegen haben die Milchviehhalter immer eine schlechtere ökonomische Situation gehabt als die Ackerbauern. Das hängt wiederum damit zusammen, dass die Ackerbauern eine viel bessere Interessenvertretung machen können als die Milchviehhalter. Sie können sich vorstellen, sie sind ein milchviehhaltender Betrieb. Sie müssen in der Früh und am Abend in den Stall. Und Sie sollen jetzt auf europäischer Ebene Lobbypolitik betreiben. Das können Sie nur machen, wenn Sie Angestellte haben oder wenn Sie in der Lage sind, zusätzlich jemanden zu bezahlen. Das können nur die großen Betriebe. Das heißt, die kleinen Betriebe haben eine wesentlich schlechtere Lobbyvertretung als die großen Ackerbaubetriebe. Und damit hängt unter anderem auch dieses ganzes Fördersystem zusammen. Wir sind im Moment in einer Diskussion über die Reform der europäischen Agrarpolitik. Im Juni fallen die letzten Entscheidungen. Die Kommission wollte eine Politik, wie wir sie auch für richtig gehalten haben, dass es in Zukunft nur noch Geld für öffentliche Leistungen geben darf. Das heißt, Bauern, die Geld bekommen, müssen dafür auch Grundleistungen bringen. Zu den Grundleistungen hat gezählt, dass Grünland erhalten wird, dass eine Mindestfruchtfolge eingehalten wird und dass gleichzeitig ein Mindestmaß an ökologischen Vorrangflächen, auf denen nicht gedüngt und nicht gespritzt werden soll, ebenfalls jeder Betrieb vorhalten muss. Bei gleichzeitiger Freistellung der ökologischen Betriebe von diesen Auflagen, weil man sagt, die haben ja das als Betriebssystem ohnehin zur Grundlage. Das wäre also ein großer Schritt nach vorne. Wir werden eine Entscheidung erleben, dass statt 7% vielleicht 3 oder 5% rauskommt, dass die auch nicht verbindlich sind, sondern nur teilweise verbindlich, dass Verstöße dagegen nicht zu einem Verlust der Zahlungen führen, dass Grünlandumbruch erst verboten wird ab 2014 und dann damit in diesem Jahr noch das meiste Grünland umgebrochen wird und dass die Fruchtfolge nicht mindestens dreigliedrig sein muss, sondern nur noch zwei, ne? Und dass damit und dass die ökologischen Vorrangflächen auch quasi produktionsintegriert gemacht werden können, sodass also die Ansätze der Kommission, die absolut gut sind, dass die zur Makulatur geworden sind, Ergebnis der Arbeit der Länder, also der Mitgliedstaaten, EU und des Parlaments, in denen die Lobby der bisherigen Agrarpolitik eben wesentlich wirkungsvoller, stärker vertreten ist als die Lobby für eine Änderung. Da können wir nur die Konsequenzen daraus ziehen, weil nämlich diese Reform zum ersten Mal auch vom EU-Parlament beschlossen werden muss. Also das ist ein durchaus positiver Prozess der Demokratisierung europäischer Politik und es geht immerhin um eine Summe von jährlich 60 Milliarden Euro, die verteilt werden. Also da geht es nicht um irgendwelche marginale Beträge, das ist 40% des EU-Haushaltes gehen nach wie vor an die Landwirtschaft. Das ist also der größte Brocken, damit auch die größte Lobby, die hier tätig ist. Und die Konsequenz für uns, für alle diejenigen, die ein Interesse an einer Änderung haben, muss sein, dass wir die Europawahlen tatsächlich wesentlich intensiver begleiten müssen und zentral die Kandidaten zu diesen Fragen prüfen müssen, Wahlempfehlungen und so weiter, damit sich das Europäische Parlament hoffentlich in Zukunft anders zusammensetzt. Also die EU-Agrarpolitik hat eine ganz massive Wirkung bis hin zur direkten und indirekten Subventionierung der industriellen Landnutzung. Der zweite Prozess ist der Flächenverbrauch. Wir haben nach wie vor das größte ungelöste Umweltproblem in Deutschland, dass wir viel zu viel an nicht vermehrbarem Boden überbauen und dass wir die Fläche zerschneiden und damit Lebensräume isolieren. Und drittens der Prozess der Stoffeinträge und hier vor allem der diffusen Stoffeinträge aus verschiedensten Quellen. Wir haben zum Beispiel in unseren Naturschutzflächen, die auf nährstoffarmen Lebensräumen angewiesen sind, das große Problem, dass wir permanent Stickstoffeinträge aus der Luft haben, auch in unseren Wäldern, Stichwort unsere Flechten-Kiefernwälder, die wir hier zum Beispiel im Nürnberger Reichswald durchaus als primäre Standorte auf Binnendünen haben, die also ein Aussehen haben wie die borealen Nadelwälder mit Bodenflechten, die werden zunehmend zu Grasflächen aufgrund der Stickstoffeinträge, weil allein im Nürnberger Reichswald in der Größenordnung 20 bis 30 Kilogramm Reinstickstoff pro Hektar und Jahr über die Luft in unsere Wälder eingetragen wird. Und nur um die Dimension klarzumachen, 20 Kilogramm Reinstickstoff war die Stickstoffdüngung der Landwirtschaft noch im Durchschnitt der 50er Jahre. Also das heißt, wir düngen permanent unsere nährstoffarmen Lebensräume auf. Und von daher dürfen wir uns nicht wundern, dass, und das sind die amtlichen Ziele auch unserer Bundesregierung, Stichwort, dass also 2015 wir den Biodiversitätsschwund gestoppt haben, dass wir davon eben weit entfernt sind. Wir hatten einen Prozess in unseren Wäldern, der durchaus positiv war, der aber inzwischen abrupt beendet ist durch den Prozess der Intensivierung der Holznutzung. Und wir haben den Prozess im Agrarland, dass wir nach wie vor eine massive Verarmung haben durch die Ausräumung, durch die Vereinheitlichung der Standorte. Die zwei Allerweltsvogelarten, Feldlerche und Goldlammer, stehen heute auf der roten Liste, auf der Vorwarnliste, weil sie sich in einem dramatischen Populationsrückgang befinden. Auch im Bereich Flächenverbrauch sind wir weit von der Zielgröße entfernt. Wie gesagt, es ist nicht unsere Zielgröße, sondern Zielgröße der Bundesregierung bis zum Jahr 2020, den täglichen Flächenverbrauch in Deutschland auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Wir haben hier nach wie vor zwar jetzt nicht mehr die 120 Hektar pro Tag, die wir noch vor 10 Jahren hatten, aber wir liegen immer noch deutlich fast dreimal so hoch wie die Zielgröße. Und das gilt auch für Bayern, wo wir unter anderem wie in allen Bundesländern feststellen, dass es eine Entkoppelung gibt der Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs von dem tatsächlichen Zuwachs der Bevölkerung. Das heißt, wir verbrauchen pro Einwohner immer mehr an Fläche, unsere Wohnflächen werden immer größer und gleichzeitig wächst die entsprechende Verkehrsfläche. Es gibt Erfolge im Bereich der Luftverschmutzung, die nicht zuletzt erzielt worden sind, vor allem in den 80er Jahren bereits durch den Kampf gegen das Waldsterben. Der größte Erfolg ist die massive Verringerung der Schwefeldioxid-Emissionen und damit der entsprechenden Einträge. Wir haben also hier noch 10% im Durchschnitt dessen, was vor 15, 20 Jahren hier eingetragen wurde. Es gibt aber gerade im Bereich Ammoniak gibt es eine gegenläufige Entwicklung. Hier nicht nur keine Reduktion, sondern wieder ein leichter Anstieg. Der hängt mit dem Zuwachs der agrarindustriellen Betriebe und damit der entsprechenden Tierhaltung zusammen. Wir haben eine Gefährdung der Böden durch die Stickstoffüberschüsse. Sie sehen hier vor allem dunkelrot an den küstennahen Standorten die große Konzentration der agrarindustriellen Betriebe. Wir haben landesweit nach wie vor Stickstoffüberschüsse und wir haben nach wie vor einen viel zu hohen Einsatz von Pestizid. Insgesamt über 40.000 Tonnen Wirkstoffe. Nun, meine Damen und Herren, von daher also kein Anlass, irgendwo sich auszuruhen, ganz im Gegenteil. Gerade auch für uns ein Anlass, uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auf allen Ebenen dagegen zur Wehr zu setzen. Stichwort weltweit unterstützen wir über Friends of the Earth vor allem die indigene Bevölkerung gegen Ausbeutung. In Europa engagieren wir uns für die Änderung der EU-Agrarpolitik. In Deutschland haben wir uns eingesetzt für das grüne Band Deutschland und Europa entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Und das ist durchaus eine Erfolgsgeschichte. Hier gibt es bereits jetzt schon 15 grenzüberschreitende Nationalparke vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer, wo auch Länder damit zusammenarbeiten, die jahrzehntelang überhaupt in keinem Austausch mehr standen. Vorbildhaft hier vor allem die Zusammenarbeit Finnland-Russland mit ganz fantastischen Nationalparken, auch gemeinsamen Konzepten. Davon können wir in Bayern nur träumen. Wir haben als grenznahen Nationalpark den Nationalpark Bayerischer Wald, der an den Nationalpark Šumava war, in Tschechien angrenzt. In Tschechien läuft seit 2 Jahren jetzt eine Debatte, quasi den Nationalpark Šumava zu einem mehr oder weniger besseren Landschaftsschutzgebiet zu machen, die Kernzonen deutlich zu reduzieren und wieder Holzwirtschaft zu ermöglichen. Wir engagieren uns also im Bereich Landwirtschaft für artgerechte Tierhaltung, für Gentechnikfreiheit, und Engagement heißt in dem Fall für uns, wir gehen auch sichtbar auf die Straße. Wir hatten im Januar 2013 die dritte Großdemo jetzt hintereinander zur Grünen Woche in Berlin bei saukaltem Wetter, wo aber immerhin 25.000 Menschen aus ganz Deutschland zusammengekommen sind. Ein ganz wichtiges Signal, denn nach unseren Erfahrungen, ohne solche Signale gibt es keine Chance, in der Politik etwas zu verändern. Das heißt, die Menschen müssen sichtbar auch sich für eine andere Politik, für einen anderen Umgang mit Tieren, mit Pflanzen, aber auch mit den Menschen selbst einsetzen. Am 13. Juli werden wir in München eine weitere Demonstration zu diesem Thema, wir haben es satt, Landverbrauch und industrielle Tierhaltung, durchführen. Wir engagieren uns aber eben nicht nur auf der Straße, sondern mit vielen positiven Beispielen, Stichwort eigene Tierhaltungsaktionen, Weiderind im Frankenwald oder die Kaichreuther Kirschgartenaktion. Wir arbeiten auch eng mit Bauern zusammen, prämieren Bauern, stellen sie heraus, die sich zum Beispiel für artenreiche Wiesen einsetzen. Wir wollen also damit positive Gegenbeispiele schaffen gegen den Prozess der Intensivierung. Im Bereich Waldwirtschaft kämpfen wir seit Jahrzehnten für eine naturnahe Waldwirtschaft. Wir haben erfolgreich uns eingesetzt für ein Reichswaldumbauprogramm bereits Anfang der 80er Jahre. Wenn Sie heute durch den Reichswald gehen und immer mehr Laubbäume sehen, dann ist das auch Ergebnis dieser Arbeit. Da ist mit Millionenaufwand sind Laubbäume gepflanzt worden und der Reichswald hat ja auch sichtbar sich verändert. Wir setzen uns ein für eine andere Waldwirtschaft, welche Abschied nimmt von einem primitiven Holzackerbau hin zu einem naturnahen Wald. Wir waren auf einem guten Weg, stellen allerdings mit großer Sorge fest, die wachsende Nachfrage nach Holz führt dazu, dass wieder verstärkt auch Biotopbäume geerntet werden, dass die Holzernte so durchgeführt wird, dass wir schwerste Bodenschäden haben. Und zwar, das ist ein Bild jetzt aus dem Spessart, das haben wir genauso auch im Nürnberger Reichswald, durch die entsprechenden Holzernte zur falschen Zeit, die erfolgt, wenn eben die Firmen Holz brauchen. Der Wald ist der Lagerplatz und nicht mehr das Sägewerk. Just-in-Time-Lieferung ist vereinbart und damit haben wir in einer Zeitrafferfunktion inzwischen den Prozess, den Einzug der Holzindustrie in unsere Wälder. Die Gewinne der bayerischen Staatsforsten steigen, aber die Ökologie droht auf der Strecke zu bleiben. Wir versuchen auch hier natürlich nicht nur zu jammern, sondern wiederum positive Beispiele zu setzen, unter anderem durch ein grünes Infrastrukturnetz, das wir aufbauen, ganz bewusst gegen das graue Infrastrukturnetz unserer Straßen. Grüne Infrastruktur heißt Biotopverbund und dafür braucht es dann Leitarten, zu denen dann unter anderem die Wildkatze zählt. Und wir haben einen sogenannten Wildkatzenwegeplan aufgestellt, also nicht nur einen Bundesverkehrswegeplan für die Autobahn, sondern einen Wildkatzenwegeplan. Und in diesem Wildkatze-Wegeplan, da sind 20.000 Kilometer Verbund vorgesehen und wir sind also auf einem guten Weg, da doch Zug um Zug in den nächsten zwei Jahrzehnten, und das ist der Zeithorizont, dies zu erreichen. Wir haben ein Zentrum im Übrigen der Wildkatze in Spessart und in der Rhön in Bayern. Wir haben ein umfassendes Monitoring-System aufgebaut über Lockstöcke, wo also Baldrian geträufelt ist. Und dann kommt natürlich nicht nur die Wildkatze, sondern auch normale Hauskatzen, auch Füchse Aber mit Hilfe genetischer Methoden kann man an den Haaren dann entsprechend feststellen, handelt es sich tatsächlich um eine Wildkatze. Und die Methoden sind so verfeinert, Stichwort genetischer Fingerabdruck, dass sogar das Geschlecht festgestellt werden kann und das Individuum. Das heißt, wir sind erstmals in der Lage, mit Hilfe von ungefähr 700 Freiwilligen, die in ganz Deutschland jede Woche die Lockstöcke für ein halbes Jahr lang kontrollieren, auch die Verantwortung dafür übernehmen, ein riesiges Monitoring-System durchzuführen über die Wildkatze zum ersten Mal. Wo kommt sie vor? Wie bewegt sie sich? Was hat sie für einen Aktionsradius etc. pp.? Mit überraschenden Ergebnissen, dass zum Beispiel im Kottenforst bei Bonn die Wildkatze vorkommt, was niemand für möglich gehalten hat, weil dieser Lebensraum durchaus sehr stark zerschnitten ist. Aber er ist eben sehr strukturreich, das heißt, die Strukturqualität ist offensichtlich die entscheidende Lebensvoraussetzung für die Wildkatze. Und wir sind sicher, dass wir auch entsprechende Wildkatzennachweise dann im Nürnberger Reichswald haben werden. Das grüne Band habe ich bereits genannt, entsprechend entlang der ehemaligen Grenze, der brutalsten Grenze, die es jemals gegeben hat, hat sich im Schutz dieser Grenze ein einmaliger Lebensraum entwickelt, für dessen Erhaltung wir uns einsetzen. Rot sind hier gekennzeichnet die Bereiche, wo wir besonders uns engagieren für die Sicherungsmaßnahmen. Wir sind aber natürlich eben nicht nur im Bereich Naturschutz im klassischen Sinn beschäftigt. Unsere Nachhaltigkeitsaufwendungen umzusetzen, sondern auch im Bereich Klimaschutz, Stichwort Ausstieg aus der Atomenergie, Verhinderung des Ausbaus und des Zubaus neuer Kohlekraftwerke und gleichzeitig als zentrale Voraussetzung für die Durchsetzung der Energiewende, Verringerung der Verbräuche, Effizienz und erneuerbare Energien. Der Ausstieg aus der Atomenergie erfordert noch unseren ganzen Einsatz, denn es laufen nach wie vor neue Atomkraftwerke und niemand weiß, wohin mit dem Atommüll. Wir diskutieren jetzt ein Atommüll-Endlager-Suchgesetz, das in unseren Augen diesen Namen nicht verdient, denn das, was man hätte machen müssen, zuerst einen gesellschaftlichen Prozess, Dialog über die Kriterien, das soll jetzt im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens, für welches man 3 Wochen Zeit sich nimmt, nachdem man 12 Jahre lang nichts gemacht hat, soll das noch in dieser Periode durchgesetzt werden, halten wir für absurd. Denn wir sind hier mit zentralen Fragen konfrontiert, die noch keine Generation gelöst hat, denn wir müssen letztendlich garantieren, nicht für eine Wahlperiode, sondern für zigtausende von Jahren. Im Bereich des Zubaus von Kohlekraftwerken durchaus Erfolg, und zwar nicht zuletzt auch durch den Ausbau der erneuerbaren Energien sind eine Vielzahl von neuen Kohlekraftwerksprojekten aufgegeben worden. Sie sehen an den ausgeixten Kühltürmen als Symbole für neu geplante Kohlekraftwerke die Vielzahl geplanter Kohlekraftwerke in Deutschland, die wesentlich größer waren als die Leistung der vorhandenen Kohlekraftwerke. Denn man hat uns immer gesagt, es geht ja nur darum, die alten Kohlekraftwerke durch neue, effiziente zu ersetzen. Nein, es geht um den Zubau an Kohleenergie. Nun, meine Damen und Herren, so viel also zu konkreten Beispielen. Aber wir lassen es natürlich dabei nicht bewenden, denn wir sagen, wenn man es ernst meint mit nachhaltige Entwicklung mit Generationenverträglichkeit, da müssen wir endlich als Gesellschaft dazu kommen, dass wir der Wirtschaft Regeln geben, und zwar ökologisch-soziale. Die Wirtschaft braucht eine ökologisch-soziale Rahmensetzung. Die Wirtschaft allein ist dazu nicht in der Lage. Das ist eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft und der Politik. Wir brauchen aber auch Ziele und Aufgaben für die Staaten. Wir sind der Meinung, dass eine der wichtigsten Aufgaben für die Staaten der Zukunft sein muss, die Sicherung der Gemeinwohlfunktion. Stichwort, es darf zu keiner Privatisierung der Trinkwasserversorgung kommen. Das ist eine zentrale Verantwortung der öffentlichen Hand. Überall dort, wo die Trinkwasserversorgung privatisiert ist, wissen wir, mit welchen Defiziten. Es darf auch zu keiner Privatisierung der Grundinfrastruktur kommen, denn ansonsten wird die Infrastruktur nur dort vorgehalten, wo sie sich auch ökonomisch rechnet. Wir müssen die Primärproduktion anders bewerten. Dazu gibt es einen hervorragenden Bericht, der aber in Deutschland als Geheimbericht gehandelt wird. Den Weltagrarbericht kann ich nur empfehlen, auch der studentischen Arbeitsgruppe. Der Weltagrarbericht sagt nämlich, die grüne Revolution ist gescheitert. Wir haben nur eine Chance, mit einer bäuerlichen Landwirtschaft, mit einer anderen Bewertung auch deren Produktion. Wir müssen unsere Energieversorgung radikal umstellen und hier kommt natürlich die Dezentralität eine besondere Aufgabe zu. Und wir müssen als Industrienationen unsere Verbräuche reduzieren, Kreislaufwirtschaft und vieles andere mehr. Wir haben also eine gewaltige Aufgabe, wie es der Sachverständigenrat der Bundesregierung für internationale Umweltbeziehungen, abgekürzt WBGU, in seinem letzten Jahresgutachten formuliert hat, den Prozess der Transformation. Und das heißt, wir müssen alle Bereiche bei der Energiewende haben wir angefangen, aber es ist ja nur eine Stromversorgungswende. Wir haben noch keine Energiewende im eigentlichen Sinn. Wir haben erst recht keine Ernährungswende und vieles andere mehr. Wir haben also einen gewaltigen Prozess zu leisten und wir sind der Meinung, dass hier die Bürger in einer anderen Qualität beteiligt werden müssen als bisher. Das heißt, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr demokratische Bürgerbeteiligung. Wir haben dazu ein umfassendes Papier vorgelegt. Wir stellen nur fest, dass wir mit immer mehr Formalprozessen konfrontiert werden, aber mit weniger inhaltlichen Prozessen. Also das absurdeste Beispiel dieser neuen Koalition von SPD, CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin. Am kommenden Wochenende wird jetzt eine öffentliche Anhörung durchgeführt zu diesem Endlagersicherungsgesetz. Einladungen liegen uns bis heute noch gar nicht vor. Es wird öffentlich eingeladen und man hat die Möglichkeit, in fünf Minuten den Standpunkt zu diesem zentralen Gesetz vorzutragen. Also ich kann nur sagen, können wir uns allein. Wir haben deshalb auch als Verband beschlossen, hier beteiligen wir uns nicht. Nicht, weil wir hier nichts zu sagen haben, sondern als klares Signal, wir wollen eine Beteiligung, aber da muss die ehrlich gemeint sein, da muss die vor dem Gesetzgebungsverfahren stehen und nicht irgendwo dazwischen eingebettet, wo man ohnehin nichts mehr verändern kann. Mit solchen Prozessen sind wir zugemüllt und dürfen uns dann über die Demotivation vieler Menschen nicht wundern. Wir brauchen auch eine Wissenschaftspolitik, die diesen Kriterien entspricht. Auch dazu hat sich der WBGU geäußert. Wir werden am Freitag dazu in Berlin eine große Tagung durchführen, gemeinsam mit Verband Deutscher Wissenschaftler, Stichwort nachhaltige Wissenschaftspolitik. Was heißt das? Eine auch der Gesellschaft verantwortete Wissenschaft. Wir sind der Meinung, dass gerade die Wissenschaft viel stärker wieder vom Staat direkt zu finanzieren ist und ihre Abhängigkeit auch von Drittmitteln deutlich abzubauen sind. Das gilt vor allem für alle die Bereiche, die wichtig sind. Wir haben gerade an unseren Universitäten viele Bereiche, die in den letzten Jahren massiv abgebaut wurden. Auch hier an der Universität in Erlangen, im Bereich der biologischen Wissenschaften, toxikologischen Wissenschaften und vieles andere mehr, Gentechnik. Das heißt, wir brauchen eine Wissenschaft, die gerade auch die Gesellschaft besonders interessierenden Fragen aufarbeitet und sie einer kritischen Öffentlichkeit zugänglich macht. Wir müssen eine neue Wachstumsdebatte führen. Der Beginn ist eröffnet durch die Wachstumsaketkommission des Deutschen Bundestages. Immerhin wird hier 30 Jahre nach Eröffnung dieser Wachstumsdebatte wieder einmal festgestellt, dass das Bruttosozialprodukt als Maßstab ungenügend ist und dass man dringend neue Maßstäbe braucht. Aber immerhin, wir fangen wieder einmal von vorne an. Und wir brauchen sicherlich auch eine Umweltbildungsdebatte, die über das hinausgeht, was wir bis heute haben. Denn der gesellschaftliche Prozess der Transformation erfordert Wissen und Bewusstsein. Denn er heißt natürlich auch, Stichwort Lebensstil, dass wir anders bewerten müssen, vieles, als was wir heute gemacht haben. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit aufzeigen, nicht nur wie breit das Spektrum ist der Fragestellungen, das vor uns liegt, sondern dass auch wir als Verband im Rahmen unserer Möglichkeiten uns bemühen, hier uns einzubringen, dass wir, Stichwort auch über unsere Studien, Zukunftsfähiges Deutschland Teil 1 und Teil 2, die wir vom Wuppertal-Institut haben erstellen lassen, auch in enger Zusammenarbeit mit unseren Fachleuten, dass wir uns aktiv bemühen, dass aber letztendlich wir tatsächlich vor einer zentralen Herausforderung stehen, die auch einen solchen Verband wie BN und BND natürlich überfordert und dass wir deswegen eine gesamtgesellschaftliche Debatte benötigen. Und deswegen danke für diese Veranstaltungsreihe, danke für die Möglichkeiten, Ihnen dieses vortragen zu dürfen. Ich halte es für ganz wichtig, dass gerade die Universitäten, die junge Generation, auch mit engagierter älterer Generation, diese überfällige gesellschaftliche Debatte führt, denn wir stehen vor einer tatsächlichen Jahrhundertaufgabe, denn eines ist klar, weiter so hilft uns nichts angesichts der globalen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, aber wir haben auch eine Chance, nämlich als kreatives, innovatives Land auch uns dieser Aufgabe zu stellen, wenn wir es schaffen, tatsächlich eine gesellschaftliche Debatte hier in Gang zu bringen, die eben auch über die bisherigen Grenzen hinausgeht. Ich danke.